PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Zu Beginn der heutigen Folge möchte ich direkt mal mit einer, naja, zugegebenermaßen nicht ganz so steilen These einsteigen. Ich glaube, jede Frau macht sich im Zuge ihres Lebens so ihre Gedanken darüber, ob sie Kinder haben möchte oder eben nicht. Und je älter eine Frau wird, desto öfter kommt die Frage auf, wie viel Zeit sie dafür eigentlich noch hat. Stichwort biologische Uhr. Wann sollte ich mich eigentlich aktiv mit meiner Kinderplanung auseinandersetzen? Und kann ich mit Mitte 30 noch entspannt Kinder kriegen? Ich finde, zum Thema Fruchtbarkeit gibt es einiges an Klärungsbedarf. Ich kann euch sagen, all diese Fragen beschäftigen mich definitiv. Mehr dazu erfahrt ihr aber in der nächsten Folge. Und jetzt erstmal hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von PMS, Podcasting My Sanity. Meine ganzen Fragen rund um das Thema Fertilität habe ich mit Dr. Julia Bügler besprochen. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Universitären Kinderwunschzentrum der Uniklinik in Düsseldorf. Sie arbeitet auch als Coachin zum Thema Fruchtbarkeit, Ernährung und Mindset. Den Link zum Coaching mit dem Namen Glückshormon packe ich euch mal in die Shownotes. Im Gespräch hat sie mir verraten, woher ich wissen kann, ob und wie lange ich noch fruchtbar bin. Wir haben auch darüber gesprochen, wie oft man Sex haben sollte, um die Chance auf ein Kind zu erhöhen und wie ich meine persönliche Fruchtbarkeit vielleicht auch positiv beeinflussen kann. Außerdem habe ich gelernt, warum es wichtig ist, beim Kinderwunsch zum Zahnarzt zu gehen. Und das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Am Ende der Folge gibt's übrigens noch eine ziemlich spannende Frage aus der Community zum Thema, ob das Geschlecht des Kindes beeinflussbar ist. Also stay tuned und viel Spaß beim Gespräch. Hallo Julia, schön, dass du da bist. In der Folge heute geht es ja um das Thema Fruchtbarkeit von Frauen. Und vielleicht direkt zu Beginn einmal die Frage, wann sollte ich anfangen, mir über meinen eigenen Kinderwunsch Gedanken zu machen?
Ja, das Thema ist so wichtig, dass es natürlich nicht früh genug losgehen kann. Realistischerweise machen sich viele junge Frauen noch keine Gedanken. Ein guter Zeitpunkt ist somit Ende 20, Anfang 30, einmal zu schauen, wie realistisch ist es, dass ich in den nächsten paar Jahren Kinder haben kann? Also um die 30.
Da ist der Zug ja schon für mich ein bisschen abgefahren. Wie verläuft denn die Fruchtbarkeit bzw. das Eizellenreservoir über den Lebensverlauf?
Dazu muss man wissen, dass wir die meisten Eizellen haben, dann, wenn sie angelegt werden. Und das ist, wenn meine Mutter schwanger ist mit mir, also im ungeborenen Zustand hatte ich die meisten Eizellen.
Wow.
Ab da werden die immer weniger und die sind auch den äußeren Einflüssen des Lebens ausgesetzt und werden von der Qualität immer schlechter. So ist es total normal, dass je älter die Frau wird, desto schlechter die Eizellqualität.
Und wann bin ich sozusagen am fruchtbarsten, beziehungsweise was wäre das ideale Alter, um schwanger zu werden?
Ja, also laut Statistik ist es das Alter zwischen 25 und 35. Das heißt nicht, dass man nach 35 nicht mehr schwanger werden kann. Das geht natürlich. Nur es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert oder dass man vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht.
Und ist das eigentlich genetisch bedingt oder wovon hängt meine Fruchtbarkeit ab?
Genetische Einflüsse gibt es tatsächlich auch. Wenn zum Beispiel meine Mutter früh in die Wechseljahre gekommen ist, ist es wahrscheinlich, dass es bei mir auch so sein kann. Also ist eine gute Idee, die eigene Mutter mal zu befragen, wie es bei ihr so war. Und bei Kindern älterer Mütter kommen auch häufiger genetische Auffälligkeiten vor. Wir sind aber natürlich sehr viel mehr als unsere Genetik. Und der Lifestyle hat einen super wichtigen Einfluss. Und es geht darum, nicht um die eine Nacht, die ich vielleicht zu doll gefeiert habe und viel Alkohol getrunken habe, sondern um den Lebensstil in den Jahren, ja eigentlich in den Jahrzehnten, die ich lebe, bevor ich schwanger werde.
Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit denn, nach 35 noch schwanger zu werden? Gibt es da Zahlen dazu?
Ja, es gibt sehr viele Studien und tatsächlich ist es schwer, eine Zahl zu nennen, weil sehr viele Einflüsse eine Rolle spielen und unterschiedliche Studien zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Trotzdem, die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden vor 35, liegt bei ungefähr 25-30% pro Zyklus. Also auch nicht so hoch, wie man meinen kann. Das sind nicht 100%, das sind auch nicht 50%. Und das im Top-Alter. Nach 35 ist es ungefähr 20% pro Zyklus. Insgesamt sagt man, dass nach einem Jahr konsequenten Versuchens ca. 80% der Paare schwanger sind. Und wenn es bei dir noch nicht geklappt hat, dann ist das ein guter Zeitpunkt, sich auch Unterstützung zu holen.
Mhm. Unterstützung welcher Art?
Gespräch mit der Frauenärztin, mit dem Frauenarzt oder auch in der Kinderwunschklinik. Davon möchte ich ganz klar die Angst nehmen, denn als erstes ist ja immer erst nur ein Gespräch.
Mhm.
Alles, was das Paar macht oder nicht macht, alle Tests zur Diagnostik oder auch Behandlung passieren nur, wenn alle damit einverstanden sind.
Mhm. Und wie verläuft so etwas, wenn ich in das Kinderwunschzentrum gehe? Also mache ich das zusammen mit meinem Partner? Gehe ich da alleine hin? Was sind das für Tests, die da ablaufen?
Immer zusammen. Kinderwunsch ist ja ein gemeinsames Projekt. Also wenn es einen Partner gibt, dann geht man natürlich zu zweit hin. Als erstes gibt es ein Gespräch, wo man rausfindet, ob es irgendwelche offensichtlichen Gründe gibt, warum es nicht klappen kann. Und dann kann man mit ein paar diagnostischen Tests, das ist zum Beispiel ein Spermiogramm für den Mann,
mhm,
und ein Ultraschall und eine Hormonuntersuchung für die Frau, schon ganz gut Anhaltspunkte bekommen, woran es vielleicht liegt.
Mhm. Und nehmen wir mal an, ich bin glücklich in einer Beziehung und mein Kinderwunsch wird immer größer. Woher weiß ich, dass ich fruchtbar bin eigentlich?
Wenn du regelmäßig deine Periode hast und circa einmal im Monat blutest, dann darfst du davon ausgehen, dass du fruchtbar bist.
Mhm. Und in den Fällen, wenn das eben wie von dir beschrieben nicht funktioniert, wie verlaufen diese Hormontests? Also was wird da überhaupt überprüft?
Zum einen gucken wir, ob noch Eizellen im Eierstock sind.
Mhm.
Manchmal ist es so, dass der Eierstock nur auf das Kommando des Gehirns wartet, dass Eizellen produziert werden sollen. Und das kann man so ein bisschen anschieben. Manchmal ist es so, dass die Eizelle und das Spermium sich nicht treffen können, wenn zum Beispiel die Eileiter verschlossen sind. Auch das kann man überprüfen,
mhm,
und wenn das so sein sollte, mit einer künstlichen Befruchtung überbrücken.
Wie kann ich herausfinden, wie viele Eizellen ich aktuell noch habe? Also was werden die gezählt oder ist das ein Bluttest oder wie funktioniert das konkret?
Ja, das ist beides. Das kann man auch tatsächlich gut machen, wenn man mit 30, wie wir anfangs gesagt haben, zu dem Schluss gekommen ist, ich bin noch nicht so sicher und möchte eigentlich checken, wie so meine Fruchtbarkeit bestellt ist.
Mhm.
Dann kann man zum einen Ultraschall machen und dann wird tatsächlich gezählt, wie viele Eibläschen in diesem Zyklus ins Rennen gehen.
Mhm.
Denn jeden Monat gehen ganz viele Eizellen ins Rennen und es kommt aber nur eine einzelne, selten auch mal zwei, ans Ziel und wird reif und kommt dann zum Eisprung. Wenn mein Vorrat noch gut gefüllt ist, dann gehen auch viele ins Rennen,
mhm,
und ich kann viele am Anfang des Zyklus im Ultraschall erkennen. Wenn es aber nur wenige übrig sind, dann ist der Körper auch schlau und sparsam und schickt nur ein paar wenige am Anfang des Zyklus los.
Mhm.
Das heißt, schon anhand des Ultraschalls hat man einen Anhaltspunkt. Und zusätzlich kann man einen Bluttest machen und da wird das AMH bestimmt.
Mhm.
AMH steht für das Anti-Müller-Hormon und das ist ein Wert, den man misst.
Mhm.
Dieser Wert erlaubt die Aussage darüber, wie viele Eizellen noch im Eierstock sind.
Mhm.
Aber, ganz wichtig, das sagt nichts über die Qualität der Eizellen aus, nur über die Quantität.
Okay, das heißt, wenn ich einen, sage ich mal, normalen Anti-Müller-Hormon-Wert habe, heißt das erstmal theoretisch, dass ich noch genügend Eier zur Verfügung hätte.
Genau.
Wie ist das mit dem Thema Social Freezing? Also ab wann sollte ich mir als Frau dazu Gedanken machen?
Um die 30 ist wirklich ein guter Zeitpunkt. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt und ich wiederhole es gerne noch einmal. Mit 30 sollte man sich fragen, wie realistisch ist es, dass ich in den nächsten paar Jahren Kinder haben möchte?
Mhm.
Wenn es realistisch ist, go for it. Dann ist das der beste Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Wenn es nicht realistisch erscheint, ist Social Freezing wirklich eine sehr gute Option.
Mhm.
Beim Social Freezing werden Eizellen unbefruchtet eingefroren und damit auch die Eizellqualität. Und sollte es später auf dem normalen Wege nicht klappen mit dem Schwangerwerden, kann ich auf meine eigenen unbefruchteten Eizellen zurückgreifen und habe so noch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende mit einer Schwangerschaft klappt.
Mhm. Ja, dann sollte ich mir ja als Frau mit Anfang 20 eigentlich nach dem Studium zum ersten Job hin schon mal Gedanken machen, wie das so ist mit Karriere, Familienplanung und sollte das Thema vielleicht auch beim Arbeitgeber ansprechen, oder?
Ja. Anfang 20 ist vielleicht sogar noch ein Ticken früh,
mhm,
denn es gibt auch das sogenannte Kosten-Nutzen-Verhältnis. Mit Anfang 20 sind die Eizellen top und haben die beste Qualität ever. Und trotzdem ist es wahrscheinlich, dass ich in den nächsten 10, 15 Jahren meinen Traummann kennenlerne oder Traumfrau und wir auch zusammen auf dem natürlichen Wege, wenn es geht, Kinder kriegen.
Mhm.
mit Ende 20 ist es vom Alter her gesehen ja sinnvoller. Mhm. Und tatsächlich sehen wir das auch, dass die Arbeitgeber da gerne mitmachen. Wenn Frauen top qualifiziert sind, dann ist das ein Grund mehr, die im Unternehmen zu halten. Und so finanzieren manche Arbeitgeber die Kosten des Social Freezings. In USA ist es gang und gäbe. Mhm. In Deutschland kommt es langsam, aber es kommt. Und im Moment sind es vor allen Dingen sehr große, auch ja, amerikanische, aber nicht nur Arbeitgeber, die das ihren Mitarbeiterinnen tatsächlich anbieten.
Mhm. Cool. Thema hormonelle Verhütung, das ist ja bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis eher so auf dem absteigenden Ast, ehrlicherweise. Wie lange dauert es eigentlich, dass ich danach schwanger werden kann?
Ja, das kann unterschiedlich laufen. Der Normalfall ist, dass es sofort wieder funktioniert. Wenn du die Pille absetzt, bekommst du sofort den nächsten normalen Zyklus und kannst auch sofort schwanger werden. Mhm. Trotzdem sehen wir manchmal die sogenannte Post-Pill-Amenorrhoe. Übersetzt heißt es, dass nach Absetzen der Pille keine Blutung kommt, also sich kein normaler Zyklus einstellt und deswegen kann man dann auch vorerst nicht schwanger werden. Dieses grundsätzliche Problem mit dem Zyklus bestand höchstwahrscheinlich schon vor Einnahme der Pille. Mhm. Und die Pille hat einfach oben drüber einen regelmäßigen Zyklus gemacht. Fällt die Pille weg, kommt das ursprüngliche Problem wieder zum Vorschein.
Und bei wie vielen Frauen kommt es vor?
Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, das passiert nicht so häufig, aber ich schätze mal bei 5-7% der Frauen.
Okay.
Manchmal ist das ja gerade der Grund, dass die Pille einem jungen Mädchen verschrieben wird. Wenn die Periode sehr unregelmäßig ist und manche jungen Mädchen machen sich Sorgen, dass sie dann schwanger sein können, nehmen sie lieber die Pille und haben so einen regelmäßigen Zyklus. Fällt die Pille weg, ist das Problem wieder da.
Mhm. Und nehmen wir mal an, es ist alles in Ordnung. Ich bin eben, wie gesagt, in einer Beziehung und glücklich, habe mich dazu entschieden, meinem Kinderwunsch jetzt nachzugehen. Woher weiß ich, an welchen Tagen ich fruchtbar bin?
Ja, da gibt es sehr viele unterschiedliche Methoden und jede darf sich das raussuchen, was am besten ins eigene Leben passt. Als erstes möchte ich die Beobachtung des eigenen Körpers nennen. Mhm. Der Gebärmutterhalsschleim oder Sekret verändert sich im Laufe des Zyklus und das ist wirklich ein sehr guter Indikator für die fruchtbaren Tage. Natürlich kann man auch Ovulationstests verwenden und Temperatur messen und die Apps anwenden, die es gibt. Gerade gibt es bei Instagram auch sehr viele NFP-Beraterinnen. Mhm. NFP steht für natürliche Familienplanung. Da könnt ihr euch sehr gute Tipps holen für hormonfreie sowohl Verhütung als auch gezielt Kinderwunschumsetzung.
Mhm. Und wann sollte ich dann am besten Sex haben und wie oft?
Ja, was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass Sex vor dem Eisprung eigentlich vielversprechender ist als Sex zum Eisprung. Das mhm. ist fast schon zu spät. Denn die Spermien brauchen eine Zeit, um überhaupt über den Gebärmutterhals, über die Gebärmutter, über den Eileiter bis zum Eierstock zu kommen. Und da warten sie im Idealfall auf die Eizelle. Denn die Eizelle, da sagen wir häufig, ist wie eine Diva. Die kommt immer als letztes und die mag es überhaupt nicht zu warten, sondern die Spermien müssen schon da sein und eben auf die Eizelle warten und nicht andersrum. Mhm. Und wenn mit dem Eisprung die Eizelle aus dem Eierstock kommt, können sich so die Spermien sofort auf sie stürzen und das eine, welches dann gewinnt, macht die Befruchtung.
Mhm.
Also zurück zu deiner Frage. Auch statistisch gesehen, 2 Tage vor dem Eisprung ist der beste Zeitpunkt. Und auch da reicht es, 1 bis 2 Mal Sex zu haben. In der Klinik hören wir häufig von Paaren, die mehrfach am Tag und wirklich mehrere Tage hintereinander Geschlechtsverkehr haben. Wenn es Spaß macht, überhaupt kein Problem, steigert aber nicht die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden.
Okay. Und wie kann ich meine Fertilität beibehalten oder vielleicht sogar steigern? Also was muss ich dabei beachten, wenn ich jetzt den Kinderwunsch habe?
Unsere allgemeine Gesundheit spielt eine sehr große Rolle. Und deswegen, klar, es gibt diese Lifestyle-Faktoren, die alle kennen, die aber natürlich nicht alle umsetzen. Dazu gehören Sachen wie ausreichend Schlaf, viel trinken, mhm. Wasser, kein Alkohol, das Rauchen aufgeben. Das Gewicht ist auch super wichtig, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Es lohnt sich, zum Zahnarzt zu gehen, wenn man schon eine Schwangerschaft plant, weil was viele auch nicht wissen, ist, dass Entzündungen im Mundraum sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken und selbst wenn man schwanger ist, auch auf die Schwangerschaft.
Wow.
Und außerdem, wenn ich schon eine Schwangerschaft plane, macht es Sinn, mit Folsäure anzufangen.
Mhm. Und welchen Einfluss hat Stress?
Ja, Stress hat maßgeblichen Einfluss auf unsere Gesundheit. Das kennen wir ja alle vom Immunsystem. Bin ich gestresst, kriege ich mehr Infektionen. Mit der Fruchtbarkeit verhält es sich ähnlich. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Frauen in krassen Stresssituationen schwanger werden, wie im Krieg oder auf der Flucht oder auch im Drogenmissbrauch. So ist es, dass Stress kein einziger Faktor ist, der die Fruchtbarkeit entweder fördert oder kippt, sondern es ist ein Puzzleteil von vielen, spielt aber definitiv eine Rolle.
Was kann noch alles negative Auswirkungen auf meine Fruchtbarkeit haben? Gibt es zum Beispiel auch bestimmte Erkrankungen, Endometriose oder auch andere hormonelle Störungen?
Genau, Endometriose, wie du gesagt hast, ist die häufigste Erkrankung, die die Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Endometriose ist, wenn die Gebärmutterschleimhaut, die nur in der Gebärmutter sein sollte, sich auch außerhalb der Gebärmutter befindet. So blutet sie jeden Monat ab und macht eine chronische Entzündung. Und diese chronische Entzündung ist nicht gut, wenn man schwanger werden möchte. Eine andere weit verbreitete hormonelle Störung ist das PCOS-Syndrom. Das steht für polyzystische Ovarien. Und Frauen haben dann entweder gar keinen Zyklus, also auch keinen Eisprung und können nicht schwanger werden. Und der Zyklus ist dann so unregelmäßig oder so lang, dass es total schwer ist, die fruchtbaren Tage zu treffen. Und selbst wenn ich sie treffen würde, die aber nur viermal im Jahr vorkommen, ist es verständlicherweise nicht optimal.
Und Thema Fertilität und die männliche Seite. Nun brauche ich ja einen Gegenpart, wenn ich einen Kinderwunsch habe. Wie sieht es da aus mit dem Testosteron? Oder gibt es andere Hormone, die die männliche Fruchtbarkeit beeinflussen?
Genau, es braucht immer beide Partner und es braucht eine Eizelle, ein Spermium. Und die müssen sich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort treffen können. Manche Männer, gerade aus dem sportlichen oder Bodybuilder-Bereich, nehmen Testosteron zu sich. Oder manchmal kriegt man so eine Aufbauspritze vom Hausarzt, ohne zu wissen, dass die Testosteron enthält. Oder wiederum können manche Präparate aus dem Internet, wenn die aus den USA kommen, Testosteron enthalten, was in Deutschland verboten wäre. Und Testosteron wirkt sich, anders als man meint, negativ auf die Fruchtbarkeit aus. Warum ist das so? Eigentlich denkt man, Testosteron macht mich männlich und potent, aber das Gegenteil ist der Fall. Denn wenn ich von außen meinem Körper Testosteron zufüge, dann hat es schon genug davon und merkt es und sagt, okay, ich muss ja gar nichts machen. Und so wird kein körpereigenes Testosteron produziert und so auch keine Spermien. Das kann wirklich so weit gehen, dass die Spermienproduktion komplett zum Erliegen kommt und erst nach Absetzen dieses Testosteronpräparats wieder in Gang kommt. Und da handelt es sich um Monate, manchmal um ein halbes Jahr.
Du meintest ja, ein Jahr wäre noch im normalen Rahmen, wenn Paare versuchen, schwanger zu werden. Ab wann sollte ich mir ärztliche Unterstützung holen?
Genau, ein Jahr, das gilt für Frauen oder für Paare, wo die Frau jünger als 35 ist. Wenn man älter als 35 ist, darf man auf jeden Fall schon vorher sich Unterstützung holen. Die offizielle Empfehlung lautet nach 6 Monaten. Gerne trotzdem, wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist nicht in Ordnung, dann darfst du auf dein Gefühl vertrauen und auch vorher schon zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Denn manchmal kann es ja wirklich sein, dass es ein Problem gibt, was man nur mit einer künstlichen Befruchtung lösen kann. Und dann wäre es ja doof, wenn man Jahre vorher versucht. Und auf der anderen Seite kann sowas auch ungemein entspannen. Wenn du dann vermeintlich zu früh kommst und wir machen Diagnostik und alles ist in Ordnung, dann ist das Wissen ja auch empowernd und bestärkend, dass ich weiß, es ist alles in Ordnung und es kann jeden Moment passieren und ich darf mir noch ein bisschen Zeit lassen.
Ich habe im Freundes- und Bekanntenkreis öfter vom Fall gehört, dass beide kerngesund sind, Diagnostik super läuft, sie sind im gebärfähigen Power-Superalter und man findet einfach nichts. Ja? Die Paare versuchen ein Jahr, anderthalb und es klappt einfach nicht. Gibt es dafür eine medizinische Erklärung?
Ja und nein. Tatsächlich ist es so, dass wir weit davon entfernt sind, alles zu wissen und alles zu können. Und auch wenn wir keinen Grund gefunden haben, mag es den natürlich geben, nur mit den derzeitigen Methoden sehen wir den nicht. Trotzdem, glücklicherweise, können wir auch diesen Paaren häufig mittels künstlicher Befruchtung dann doch helfen.
Wie ist das mit Sterilität bzw. Infertilität? Was ist da der Unterschied?
Ja, ich muss schmunzeln, weil ich habe selber nachgeschaut und es gibt so viele Definitionen. Und tatsächlich ist es so, dass diese Begriffe sehr synonym, also sehr austauschbar verwendet werden. Die medizinischen Definitionen ist so, dass Sterilität bedeutet, wenn man keine Schwangerschaft erzielen kann. Wenn zum Beispiel nach einem Jahr Geschlechtsverkehr zum richtigen Zeitpunkt das Paar immer noch nicht schwanger ist. Und bei Infertilität kommt eine Schwangerschaft zwar zustande, aber die endet zu früh in einer Fehlgeburt. Und so kommt am Ende doch kein Kind dabei raus.
Und welche Stufen gibt es eigentlich bei der Kinderwunschbehandlung? Also welche Unterschiede zwischen in vitro oder anderen Methoden? Und was würde auf mich zukommen?
Ich sage häufig, alles, was wir machen, lässt sich in drei große Töpfe einteilen. Topf Nummer eins ist das sogenannte Zyklusmonitoring oder Zyklusoptimierung. Wir haben ja vorher über Frauen gesprochen, die keinen eigenen Zyklus haben oder vielleicht alle paar Monate mal. Da kann man mit Ernährungsumstellung und auch Medikamenten den Frauen einen normalen Zyklus kreieren. Und wenn das in Gang kommt und die Frau jeden Monat ihren Eisprung hat, dann kann sie auf dem normalen Wege schwanger werden. Und gerne helfen wir auch dabei, diese richtigen Tage zu bestimmen und sagen, dann und dann ist der beste Zeitpunkt. Und dann entsteht das Kind zu Hause auf natürlichen Wege. Das war Topf Nummer eins. Mhm. Topf Nummer zwei ist Insemination. Das ist immer noch keine künstliche Befruchtung und funktioniert ähnlich wie das Zyklusmonitoring, dass wir die optimalen Tage bestimmen. Und der Unterschied ist, dass das Paar nicht Sex zu Hause hat, sondern der Mann Sperma abgibt und das im Labor aufbereitet wird. Es wird zentrifugiert und gefiltert und es werden die besten, schönsten Spermien genommen. Und diese werden dann der Frau in die Gebärmutter eingesetzt. Also der Weg ist kürzer und es ist schon eine Vorauswahl getroffen, sodass die Wahrscheinlichkeit etwas besser ist. Mhm. Und das dritte ist künstliche Befruchtung. Da gibt es auch verschiedene Methoden, die klassische IVF oder die ICSI. Letztendlich geht es bei beiden darum, dass Eizelle und Spermium außerhalb des Körpers zusammengebracht werden und ein dann entstandener Embryo der Frau wieder in die Gebärmutter eingesetzt wird.
Es gibt ja bei Frauen auch so ein paar Mythen rund um das Thema Fruchtbarkeit. Vielleicht können wir hier einmal kurz und knapp durchgehen. Ich stelle dir einfach ein paar Fragen und du sagst deine Meinung dazu.
Okay.
Wenn man bestimmte Posen nach dem Sex macht, wird man schneller schwanger.
Dazu gibt es sehr viele Meinungen. Ich glaube, nein.
Ist es leichter, schwanger zu werden, wenn man schon mal entbunden hat?
Auf jeden Fall. Proven Fertility, die Voraussetzungen sind gegeben und es ist wahrscheinlicher, dass es nochmal klappt.
Auch meine Ernährung und mein Gewicht spielen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel Zink und Selen sollen beim Schwangerwerden besonders hilfreich sein, aber auch Folsäure. Stimmt das?
Ja, das ist definitiv richtig. Gewicht und Lifestyle sind große wichtige Faktoren, denn sowohl im Untergewicht als auch im Übergewicht haben Frauen häufig keine regelmäßige Periode, also wiederum Schwierigkeiten damit, die fruchtbaren Tage zu bestimmen und schwanger zu werden. Und evolutionsbedingt ist es so gedacht, dass die Frau dann am besten schwanger wird, wenn genügend Nahrungsangebot vorhanden ist. Also wenn keine krasse körperliche Arbeit oder exzessiver Sport in unserem Zeitalter. Und auf der anderen Seite, wenn Übergewicht besteht, dann ist der Körper ja immer bestrebt, gesund zu werden und in den gesunden Zustand zurückzukehren. Und da wird die Energie eher darauf verwendet, als jetzt Nachkommen zu zeugen. Mhm. Zink und Selen sind super wichtig. Das ist schon so ein bisschen die fortgeschrittenen Empfehlungen bei den Supplements und der Fruchtbarkeit. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und etwas zu der Folsäure sagen. Mhm. Denn viele herkömmliche Präparate enthalten die künstlich hergestellte Folsäure. Die wird von 85% der Bevölkerung aufgenommen und muss dann noch umgewandelt werden. 85% der Bevölkerung können das. Die anderen 10-15% können das nicht. Deswegen empfehlen wir eigentlich immer direkt die aktivierte Form der Folsäure zu nehmen. Die heißt Folat. Also im Präparatennamen erkennt man das häufig an dem Wort Folat oder Folin und nicht Folsäure.
Mhm. Und vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Gibt es etwas, was du deinen PatientInnen immer mit auf den Weg gibst, wenn sie zu dir ins Kinderwunschzentrum kommen?
Ja, wir sagen häufig auch bei Glückshormonen, wenn sich Paare für eine Therapie entscheiden, dass es eher mit einem Marathon zu vergleichen und nicht mit einem Sprint. Um ans Ziel zu kommen, ist es wichtig, für sich zu sorgen, auch für die Partnerschaft, das Leben drumherum nicht zu vernachlässigen. Wenn du eine Pause brauchst, mach die Pause. Gerne nehmen wir auch das Bild der liebevollen Mutter. Denn jede Frau, die schwanger werden möchte, stellt sich vor, wie liebevoll sie sich um das Baby kümmern wird. Mhm. In der Wartezeit auf das Baby kann diese Facette deiner Persönlichkeit sich bei dir selber ausleben. Sprich nett zu dir selber. Behandle dich mit Liebe und Respekt. Mhm. Achte auf deine eigenen Bedürfnisse. Das ist super wichtig.
Also ein positives Mindset beizubehalten, egal wie lange es dauert sozusagen.
Absolut. Da helfen wir auch gerne unseren Frauen.
Super. Vielen, vielen Dank dir, Julia, für deine Zeit und die super aufklärenden Insights und deine Arbeit natürlich. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne und danke auch dir und viel Glück mit deinem Projekt.
Danke.
Die Frage aus der Community.
Passend zum Thema hat mich folgende Frage erreicht. Hi Schü, ich habe mal gehört, dass man mit dem Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs beeinflussen kann, ob man ein Mädchen oder einen Jungen kriegt. Ist was dran? Diese Frage habe ich natürlich auch direkt Julia gestellt. Und ihre Antwort war, es gibt dazu eine Theorie, die plausibel klingt und auch bekannt ist unter der sogenannten Shettles-Methode. Ein gewisser Dr. Landrum B. Shettles hat in den 60er Jahren behauptet, dass der Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs im Verhältnis zum Eisprung die Chancen beeinflusst, ein Mädchen oder einen Jungen zu zeugen. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Biologie-Reminder. Das männliche Spermium enthält entweder ein X- oder ein Y-Chromosom. Um also ein Mädchen zu bekommen, hat Shettles empfohlen, 2 bis 4 Tage vor dem Eisprung Sex zu haben, weil X-Chromosom-Spermien nun mal langlebiger sein sollten und die Zeit bis zum Eisprung überleben könnten. Für einen Jungen sollte man möglichst nahe am Tag des Eisprungs Sex haben, weil die Y-Chromosom-Spermien schneller sein, aber eben eine kürzere Lebensdauer hätten. Er hat außerdem behauptet, dass der vaginale pH-Wert, die Position beim Geschlechtsverkehr und der weibliche Orgasmus ebenso eine Rolle spielen. Das Ganze klingt super spannend, ist aber wissenschaftlich leider nicht belegt, beziehungsweise teilweise sogar schon widerlegt. Das Geschlecht eines Kindes hängt also Stand jetzt wirklich nur vom Zufall ab und nicht vom richtigen Timing. Damit sind wir auch schon am Ende von dieser Folge von PMS Podcasting My Sanity. Nächste Woche gibt's eine Special-Folge. Mit dabei sein wird auch mein Mann. Es wird also etwas anders als sonst. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und 5 Sterne dalasst. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schickt sie mir doch gerne an podcast@her.one. Und damit tschüss und bis nächste Woche.